Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews. Und dass ich immer sage, neue Folge ist kompletter Schwachsinn, weil jede Folge ist eine neue Folge. Eigentlich könnt ihr auch einfach nur sagen, willkommen zur Folge, aber das klingt dann doof. Und jetzt haben wir wieder einen super Gast in der Leitung. Ich freue mich lange. Wir haben oft einige Anläufe gebraucht, sage ich mal. Er ist nicht leicht zu kriegen zwischen Mittagsschlaf und früh ins Bett gehen. Aber jetzt habe ich ihn. Masters, Downhill-Weltmeister 96, ist in der Leitung. Stefan Herrmann. Hörst du nichts?
Hallo.
Hallo, hast du mich nicht gehört, oder was?
Hallo. Doch, ich habe dich gehört. Hallo zusammen. Hallo Dennis, danke, dass ich hier sein darf und wir hier zusammen ein bisschen schnacken und von der Vergangenheit und von der Zukunft und der Gegenwart reden.
Ja, du hast mir gerade einen Schreck eingejagt, als ob die Technik hier abgeraucht wäre schon wieder, weil wir basteln ja gerade schon ein bisschen rum. Dann hatten wir hier so leichte technische Melessen und jetzt sagst du, hallo, hallo.
Hallo.
Ich dachte, du verarscht mir. Ja, schön. Stefan, voll cool, dass wir es schaffen. Wir kennen uns gefühlt eine Ewigkeit und weißt du eigentlich, wie ich dich kennengelernt habe? Ich kenne dich nämlich länger als du mich. Hast du dir die Geschichte schon mal erzählt?
Erzähl mal.
Ja, ich war ja kleiner Mountainbike-Novize. Ich glaube, das war 94 oder so, 1994, richtig lange her. Noch länger. 92, egal. Anfang der 90er, sagen wir mal Anfang der 90er, habe ich so mein erstes Mountainbike gekauft. Und meine Schwester, die studierte seinerzeit in Bamberg. Und der ganz aufmerksame Hörer weiß schon, der Stefan kommt aus Bamberg oder kam aus Bamberg. Und die sagte mir dann irgendwann, die hat da studiert, wie gesagt, und sagte mir irgendwann, ja, sie war auf einer Party und hat so irgendwie so einen Mountainbiker. Wer denn? Weil ich war damals Fanboy, ich kannte sie alle. Und da sagt sie, Stefan Herrmann, und ich bin völlig ausgelassen. Du kennst Stefan Herrmann? Bin ich auf die Knie gefallen, wollt ihr die Füße küssen, weil ja, du warst damals schon Idol für mich, muss man sagen. Und aber über meine Schwester haben wir uns dann nicht kennengelernt, sondern irgendwie später bei Rennen. Aber ich war immer eher so der Fanboy am Streckenrand. Ich erinnere mich da auch an ein Rennen in St. Ingelmar, German Downhill. Da habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst. Und ich glaube, da war der Dual-Slalom gerade. Und da habe ich den ganzen Mut zusammengefasst und bin zu dir gegangen. Und habe gesagt, ey, Stefan, meine Schwester kennt dich, die Anja. Und du warst halt voll im Race-Modus, warst da irgendwie am Linienchecken und so. Ja, ach so, ja, wer jetzt? Ja, passt schon, danke, tschüss. Wolltest mit mir eigentlich gar nicht reden, du warst mehr so im Racing-Modus. Wusstest du das? Kennst du diese Story?
Ja, hast mir schon mal erzählt.
Ja. Habe ich schon mal, ne? Ja.
Und St. Ingelmar war ich extrem im Race-Modus, weil es war einer meiner erfolgreichsten Rennen, weil ich damals Big Beneke, den Gachet und noch so einen Top-10-Weltcup-Fahrer geschlagen habe.
Ja, das war ja unfassbar stark besetzt, das Rennen. Das war ja wie ein kleiner Weltcup, kann man sagen. Wahnsinn.
Da war doch dieses, die letzten 10 Fahrer hatten total schlechte Bedingungen, alle gleich. Und bis dorthin war es trocken. Und der Boris Ludwig hat eigentlich gewonnen. Der hat gewonnen, weil er eben noch im Trockenen gefahren ist. Aber es war eigentlich so ein Downhill, war eher Cross-Country-Fahrer. Und dann waren die letzten 10, wie beim jedem Rennen, die besten 10 von der Quali. Und ich war da Viertletzter, also nach mir kam Gachet, der Beneke und noch ein schneller Franzose. Und die habe ich gesiegt. Ich bin dann Zweiter geworden.
das war richtig krass, ich erinnere mich. Das war Regenkönig Stefan Herrmann. Das war Wahnsinn.
Genau.
Und damals bist du, das war ja auch wild, ich glaube, Bogner war ein Sponsor von dir.
Das war Bogner, genau.
Aus heutiger Sicht undenkbar, dass Bogner einen Downhiller sponsert, aber das war krass. Ihr hattet auch diese Zebra-Anzüge, die Skifahrer anhatten.
Ja.
Und es sah richtig geil aus. Richtig Wahnsinn.
Mit einem Verlicki-Rahmen, mit dieser Einarm-Bananenschwinge, die seitlich mehr Weg hatte wie Vertikalfederweg.
Also, Synthesi Verlicki.
Genau, Synthesi Verlicki. Das Hinterrad war immer früher in der Kurve wie das Vorderrad.
Ja, aber ich meine, du konntest damit umgehen. Aber ich glaube, deine sportliche Karriere, die startet viel früher. Ne? Du bist nicht auf dem Fahrrad zum Sport gekommen, sondern, also ich weiß von Skifahren, aber ich glaube, da ist noch mehr. Ne? Kajak, du hast ganz schön viel gemacht in deiner Jugend.
Genau. bin da sportlich breit aufgestellt und mein erster Leistungssport war Kanu, Flachwasser und danach ein bisschen Kanuslalom.
Irgendwann hast du gesagt, boah, Mountainbiken wird jetzt cool, ich kaufe mir mal so ein Fahrrad.
Nee, nicht ganz. Dann bin ich, mein Bruder hat mich dann angefixt mit Motorrad, Geländesport. Der ist in den 70ern ganz voll low budget mit einer 50er Hercules und einem Anhänger, wo das Wettbewerb-Moped drauf war, zum Rennen gefahren und wieder zurück. Und das fand ich natürlich geil, weil die großen Brüder sind ja immer die Helden. Und dann habe ich mir auch eine 50er gekauft. Die funktionierte nicht, mehr geschraubt. Und dann habe ich meine Motocross gekauft und habe ich alles Geld gespart, habe mein Facettendeck verkauft, um mir das Moped zu kaufen. Also auch immer voll low budget. Und ich bin dann zwar mit 18 Rennen gefahren. Damals gab es eben OMK Pokal Süd. 4 Jahre, aber nie erfolgreich, immer viel investiert, aber maximale Leidenschaft und viel auf dem Boden rumgelegen. Und irgendwie musste ich das dann abbrechen, weil es zu teuer war. Die Freundin hatte da Terror gemacht, weil ich halt da voll aufgegangen bin. Und das habe ich dann aufgegeben und dann wie so ein drogensüchtiger Freundeskreis gehabt, keine Magazine mehr gelesen, Ausrüstung komplett weg, damit ich da bloß keinen Reiz mehr bekomme.
Kein Rückfall.
Kein Rückfall, genau. Und dann, das war 86, da bin ich 87 ein Jahr Straßenmotorrad gefahren. Und es war zu heiß, weil es ja viel zu gefährlich ist, weil es da zu viele äußere Faktoren gibt, die du nur bedingt einkalkulieren kannst, wenn du ein bisschen dynamisch unterwegs sein willst. Und Gesetze hast du schon längst hinter dir gelassen. Und da gab es einen Mountainbike-Händler, den ich über jemand anders kennengelernt hat. Und der hat mir mal ein Rad geliehen und mitgenommen auf eine Tour. Und das fand ich voll geil, weil das ja bergab ein sehr ähnliches Erlebnis ist eben mit dem Motorrad, mit Motocross. Eben man fährt schnell, man muss Linie entscheiden, man hat Bodenwellen, man kann mal abspringen. Und das ist ja das, was so geil ist. Und der Fahrtwind auf den Wangen und so. Und das war bezahlbar. Und soll ich weiter erzählen?
Ja, ja, unbedingt.
Denkst du mal gerne.
Interessant. Und aber das war dann Anfang, Ende der 80er? Oder?
Das war 88.
88.
87, na, 88, glaube ich.
Also noch vor Federgabel fast.
Ja, ja. Ja, ja. Und dann habe ich mir von Freunden immer Räder geliehen, aber habe die immer kaputt zurückgebracht und hat mir keiner eins mehr geliehen. Und dann hat mir der Händler ermöglicht, ein GT Tequesta, was damals 1000 Mark kostete, mir das auf 10 Monatsraten abzuzahlen. Also jeden Monat immer 100 Mark. Und ich hatte ein Rad und bin damit dann nach Kaprun gefahren und im zweiten Trainingsrang ist die Narbe gebrochen. Und weil das war halt damals das Material, war natürlich elend, aber so war das halt. Und es war vogelwild, aber mega gut. Und dann halt natürlich Ersatzteile vor Ort, Kaprun irgendwo Hinterrad versucht zu bekommen, irgendwie repariert. Ah ja, ganz geil auch, da habe ich doch noch alte Helme gehabt und vom Motocross fahren. Und ich habe, beim Moped hat man das gemacht, die Armaturen etwas lose, damit die beim Sturz nachgeben und nicht abbrechen. Und da habe ich meine erste Trainingsfahrt gemacht. Und das Resultat war, der Motocross-Helm war uralt, also zu groß. Und mit den harten Schlägen, wir hatten ja keine Federung wie beim Motorrad, die war ja damals schon recht weit entwickelt mit 300 mm, war der Kinnbügel war immer die halbe Zeit im Gesichtsfeld, weil der Helm so hoch runter, muss ich den mal korrigieren, und zeitgleich sind die Armaturen, weil die Schläge so groß waren, nach unten gerutscht und ich bin nicht mehr ordentlich rangekommen. Also völliger Höllenritt. Und aber das waren eben so die Lernprozesse zu Beginn, weil wir hatten natürlich keine Berater, wo wir uns informieren konnten. Wir mussten das alles selbst erfahren über Schmerz in der Regel.
Auch wenn man heute also auf Instagram oder YouTube oder so, da sieht man ja, findet man ja Videos von alten Downhill-Rennen aus der Zeit. Und es ist Wahnsinn, ey, was da auch experimentiert wurde an Fahrrädern, an Komponenten und wie die Leute auf dem Rad hingen und mit was für Rädern gefahren wurde. Mir wurde jetzt gerade in meinen Feed Downhill Weltcup Cup Dai reingespült. Und das ist ja schon eine etwas zornige Strecke. Also ich würde sagen, die würde wahrscheinlich heute noch ordentlich rumpeln unter den Rädern. Und Das waren damals einfach viele mit dem Hardtail unterwegs. Ne? Die ersten hatten Federgabeln dran. Das war wild.
Auf Cap Day gab es einen Abschnitt über 200 Meter. Das war ganz grober Maultierweg mit festen und losen Brocken, so Kindskopf. Und da konnten manche normal runterpedalieren und manche sind abgestiegen und geschoben, weil es nicht vom Fahrwerk nicht ging. Also da hast du interessante Unterschiede gesehen. Damals funktioniert das Ancelotti zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr gut. Das war eigentlich top. Die sind da easy peasy runtergefahren und ich bin so, das war Rocky Mountain und das, ich bin eher geschoben. Das sind gar nicht. Damals.
Ja, krass.
Ja.
Ja. Aber du warst schon so ein Selfmade-Typ. Ich meine, wenn du heute in den Bikepark gehst, dann, ich finde, die meisten, die du da rumfahren siehst, da hat man, oder gerade die Rennen fahren, auch gut fahren, hat man oft den Eindruck, das sind so Rich Kids und die viel von zu Hause die Möglichkeit haben, dass das Material gekauft wird und am besten noch ein Camper dazu. Mache ich jetzt keinen Vorwurf, hätte ich auch angenommen damals, ne?
Ja.
Aber als wir fuhren, da war echt so viele, die einfach aus der Heckklappe gelebt haben, ne? Und
voll.
Da war nicht viel.
Dumm. Ich hatte zwar schon einen VW-Bus T3 mit Schlafplatz und da war ja immer im Frühjahr Eifer, ne? Und das war ja für mich ewig weit weg, aber ich konnte mir den Benzin vom VW-Bus nicht leisten, habe mir von der Freundin einen Opel Corsa geliehen, der halb so viel Benzin brauchte und bin hochgefahren und habe oben neben Auto im Freien geschlafen. Das ist unglaublich, ne? Das ist irre.
Ja, und das muss ich mir vorstellen, du gehörst einfach zu den besten deutschen Fahrern, wenn's neben dem Auto. Das ist
zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Oh, okay, schade. Aber trotzdem wild. Wilde Zeit.
Ich habe schon 3-4 Jahre gebraucht, bis ich regelmäßig Erfolge reinfahren konnte. Ich war am Anfang, also so 88, 89, immer sehr, sehr nervös und ich habe im Training gemerkt, dass ich da eben meine Erfahrungen vom Motocross übertragen kann. Hatte eben schon sehr Ähnlichkeiten von Blickführung, Entscheidung, wo ich das Vorderrad platziere, Balancearbeit, Springen und so weiter, hohes Tempo verwalten, alles kein Problem. Aber ich bin oft gestürzt, weil ich zu viel wollte. Und ich habe halt gemerkt, boah, das ist mein Ding, hier kann ich mich entwickeln, weil bis dorthin habe ich viel probiert, aber nie so richtig geglänzt irgendwo. Und das wollen wir natürlich alle. Vor allem, wenn man Rennfahrer ist, will man natürlich sich gut platzieren. Und ich habe 3-4 Jahre gebraucht und bin aber auch schon sehr früh zu einer Art Mentaltrainer gegangen. Und da habe ich gelernt, eben mich vorm Start zu beruhigen. Heißt, ich bin vorm Start immer irgendwo in die Ecke und habe über Atemübungen und Visualisierung von positiven Erlebnissen da viel gelernt und konnte mich über die Zeit beruhigen. Außer bis auf einmal in Tabatz, wo du hinter mir warst und mich nervös gemacht hast und ich von der Stadtrampe runtergefallen bin. Das habe ich nicht verwalten können.
Das tut mir heute noch leid.
Ja.
Aber irgendwie, das war, ich weiß nicht, das war, ich war in so einer Sturm- und Drang-Phase damals und irgendwie, weiß nicht, die Welt lag uns zu Füßen. Wir fuhren einfach unheimlich schnell. Und du warst schon so jemand, den es zu schlagen galt. Definitiv. Du warst ja immer, wie gesagt, so ein Vorbild. Und ich meine, ich stand hinter dir am Start. Das bedeutet ja, ich war in der Quali ein Müh schneller. Das war für mich also wirklich ein Festtag dann. Und ich habe ja immer so ein etwas lockeres Mundwerk. Und habe bestimmt, also ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber das war bestimmt, also war von meiner Seite nicht böse gemeint. Das kann ich jetzt 20 Jahre danach möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich glaube, ich habe gesagt, oder das war, vielleicht war es auch Waldemar Schäfer, irgendwann habe ich mal gesagt, wenn man die erste Kurve beim Downhill-Rennen gut fährt, dann ist man eigentlich durch. Dann läuft der Rest auch. Und der ist dann in der ersten Kurve gestürzt, aber das war es nicht so, oder?
Nee, ich glaube eigentlich, dass du gemacht hast, Hermann, nervös, Hermann, dass du sowas gesagt hast, ist meiner. Aber wir auch.
Ja, aber es gehört dazu, ne? Das muss ein Profi wegstecken können, Stefan. Bist dann wieder zum Mentaltrainer gegangen, hast gesagt, du brauchst neue Tricks, um sowas abzuwehren?
Nee, das war schon davor, aber dafür war ich nicht vorbereitet.
Ja, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich habe ich meine eigene Nervosität nur runtergespielt, weil man ist ja, ich weiß nicht, wir sind beide wahrscheinlich schon 300 Rennen oder so gefahren, ich habe irgendwann auch nicht mehr mitgezählt und ich bin immer noch an jedem Start nervös, selbst bei einem Enduro-Rennen, was nichts zählt, irgendwo hinter Tupfing, eine Stage mitten im Wald, keine Zuschauer weit und breit und so. Und ich bin trotzdem nervös. Also man, es ist einfach so. Ne?
Aber das finde ich ja auch das Geile daran. Ich fahre immer noch super gern Rennen, weil es einfach so mega vitalisierend ist. Und dazu gehört auch dieses Nervössein am Start stehen und die Kunst eben, sich zu beruhigen und dann trotzdem zu liefern unter Rennstress. Absolut. Das finde ich einfach das irre Gefühl. Und das kriegst du nirgendwo anders.
Das ist ja auch hier mein Podcast-Partner, der Tobi Woggon. Der ist ja, also wenn ich mit dem Fahrrad fahre, der ist eigentlich immer schneller als ich. Immer. Und wenn wir mal zusammen Rennen fahren, ist er immer deutlich langsamer als ich. Weil der das überhaupt nicht kann. Der sagt, er kann mit dem Druck nicht umgehen. Und der hat ja auch seine, damals seine Enduro-Rennkarriere, ich glaube, aus dem Grund auch dann relativ schnell beendet. Weil er merkt einfach, beim Rennen bin ich unheimlich flott. Im Training bin ich unheimlich flott, aber im Rennen geht alles schief. Und ja, das ist so eine Komponente, die viele total unterschätzen, glaube ich. So dieses Psychologische.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall alle, die kein Rennen fahren und von außen sagen, boah, geil, du fährst Rennen. Und das würden sie auch gerne machen, aber die sehen das Ganze nicht. Aber können sie auch nicht, weil sie es nicht kennen.
Mhm. Ja. Und dann auch dieses, wie du sagst, so on point. Gerade beim Downhill-Fahren fand ich das unheimlich schwierig, wenn du den ganzen Tag eigentlich rumhängst und musst dann auf einmal zwei, drei Minuten alles liefern. Und,
Mega.
Mega. Mega. Ja, und dann, wann war denn so deine, ich sag mal, Erfolg-Hochphase, wo du so über Sponsoren leben konntest? Wird wahrscheinlich so um die Jahrtausendwende so gewesen sein, denke ich. Ne?
Also 88 habe ich angefangen und ich glaube 92 hatte meinen ersten Sponsor mit Material, das war Marine, der deutsche Importeur. Da war ich zwei Jahre und dann kam das Arrangement mit Bogner Bikes, da war ich ein
Jahr. Bei Marine warst du Kollege von Beni, oder?
Ja, nein, ich bin gegangen worden und der Benike ist gekommen.
Ah, okay. Ja gut, haben sie einen guten Deal gemacht.
Ja.
Sagen. Der war ja noch einen Ticken schneller. Dann. Der ist ja auch schon hier im Podcast gewesen, hast du dir das angehört? War auch eine gute Folge.
Aha.
Mal zurückspulen.
Benike ist Wahnsinn. Der ist so ein guter Typ, ey. Und hat so geilen Humor auch. Mega.
Ja, so ein ganz trockener Humor. Da muss man erstmal hinterkommen, bis man das witzig findet.
Ja, immer lustig. Und er hat mir zum Beispiel, was damals unter Fahrern eher unüblich war, mal einen geilen Tipp gegeben. Wir sind ja damals noch alles sehr schmale Lenker gefahren, von wegen Aerodynamik und so weiter. Und er hat mir dann gesagt, hey Stefan, mach mal einen breiten Lenker drauf. So unter Fahrerkollegen. War mega. Guter Tipp.
Ja, krass. Ja, damals haben wir die Lenker abgesägt, um aerodynamisch zu sein. Das war totaler Schwachsinn. Ich bin mit 150 mm Vorbau gefahren, damit ich schön langgestreckt auf dem Rad sitze. Also aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar.
Ja, ein bisschen richtig
gegeben. Ja, und dann irgendwann hast du gedacht, Rennen fahren alleine reicht nicht. Ich muss auch gucken, dass ich noch in zwei, drei Jahren die Miete bezahlen kann. Weil du wohnst ja mittlerweile in München. Das wissen unsere Hörer noch nicht. Ich sag das jetzt. Ist ein teures Pflaster. Ja, Sponsoren spucken die Kohle ja nicht im Minutentakt raus. Und dann hat der Stefan gesagt, was mache ich jetzt?
Also ich war schon immer ein Wettbewerbstyp. Über eben Kajak fahren und dann Motorrad und dann eben mit den Mountainbiken. Und ich habe da gemerkt, dass es mir da gelingen kann, ganz nach vorne zu kommen. Und da war ich gerade im Umbruch. Ich war ja früher Handwerker, Elektroinstallateur. Und da habe ich begonnen, und es hat mir nie so richtig Spaß gemacht, hatte auch ziemlich Stress gehabt, auch Psychostress mit mir, weil das eben nicht mein Ding war. Und
konntest die Kabel nicht auseinanderhalten? Hast du mal ein Gewisch gekriegt?
Nee, es war Handwerk war krass, wo ich war. Zum Beispiel mein erster Tag als Lehrling, du bist ja als Lehrling nichts wert. Der Geselle, so eine Wohnung im vierten Stock oder Baustelle, ich musste alles hochtragen, der Geselle mit Händen in den Taschen hochgelaufen. Ich Bohrmaschine hoch, runter, Werkzeugkasten hoch, runter, Kabeldrommel hoch, runter, Material hoch, runter, oben dann alles gewesen. Dann sagt du, Hermann, da hinten mal die Steckdose ausbauen. Ja, mache ich. Hinten aus hingelaufen, wusste natürlich nichts, Finger rein, war halt noch Strom draufgelassen, hat mich original reinlaufen lassen.
Das ist hart.
Und das ist noch die, und ganz, ich habe mich mit Gesellen geschlagen auf dem Bau, weil die irgendwelche Frondienste von mir haben wollen. Und habe ich gedacht, ey, fick dich. Und dann war halt die Schlägerei. Echt, das ist unglaublich. Das ist, wenn ich so. Oder einmal, der Meister hat auf dem Land gebaut und dann mussten die Lehrlinge und ein Geselle mit Fron arbeiten, so einen Gartenzaun und so aufbauen. Und dann hat der Meister mit den Gesellen Dart gespielt. Und ein Lehrling im Wechsel musste immer die Darts zurückbringen, damit die nicht vorlaufen müssen. Und die haben gesoffen. Und dann sind die beide, der Geselle, mit mir im Auto besoffen zurück nach Bamberg gefahren, Strecke 15 Kilometer. Und völlig vogelwild und auch voll krass in den Kurven, dass die Regale umgefallen sind, Sicherungen, Schrauben, alles ein Haufen. Und ich musste dann in meiner Freizeit das alles wieder sortieren. Also, Handwerk, ne? Ich hoffe, dass es heute besser geworden ist, aber ich kann nichts Gutes sagen.
Okay, da hätte ich ja auch keinen Bock drauf gehabt auf den Job. Das, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, es ist besser geworden.
Weil heute machen
sie die Leute ja händeringend. Ne?
Also, und na gut, die Situation hat sich ja komplett gedreht, dass ja zu wenig Arbeiter gibt und somit ist die Position der Arbeiter besser geworden und die Chefs müssen auch netter sein.
Ja, richtig.
Okay, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich muss da was anderes machen und dann bin ich nach München gezogen. Um dort Sportlehrer in freiem Beruf zu studieren. Und ich habe ja kein Abi und es ist ein Fachlehrer. Da muss man einen Eignungstest machen und kann dann so Sport studieren. Und da eben zeitgleich, das war 89 genau, und dann 93, das ging dann so zeitgleich einher mit dem Sportstudium, mit dem Lebenswandel und mit den Mountainbiken. Und 93 erste Sponsoring mit Marine, dann ging es weiter mit Bogner Bikes und dann ging es weiter mit Rocky Mountain bei Bike Action, genau. Und bei Bike Action war ich dann 2 oder 3 Jahre und dann ging es weiter mit Rotwild, da war ich lang, 4, 5 Jahre.
Ich glaube, ehrlich gesagt, du bist ein maßgebender Baustein zum Erfolg der Marke Rotwild.
Ja, ja.
Durch deinen damaligen WM-Titel. Das hat genau. So medial reingehauen.
Ja. Genau, es war 96, bin ich Weltmeister geworden in Cairns, Masterclass. Und das war erstmals mit dem Rotwild-Bike. Genau, ich denke, dass der Rotwild schon einen guten Start gehabt hat, weil das, da hat auch.
Ich glaube, das war auch so das erste Downhillrad, was die überhaupt hatten.
Ja.
Das war, glaube ich, zu einer Phase, wo die noch gar nicht viel mit Fahrrädern gemacht haben, mehr so Zubehör, so Brake Booster und so Gedöns, oder?
Genau, Carbon-Sachen haben die gemacht.
Carbon-Sachen, genau. Und dann kommt der Stefan Herrmann und das war jetzt auch nicht mit Ansage, dass du Weltmeister wirst. Also, mich hat das damals überrascht. Ich glaube, viele hat das überrascht und wir haben es hart gefeiert, dass wir einen deutschen Downhill-Weltmeister haben. Und ich glaube, am meisten gefeiert hat der Peter Schlitt und der Peter Böhm. Da gingen bestimmt die Korken, geknallt.
Auf jeden Fall.
Ja, super. Und danach sind dir die Sponsoren mit den Geldsäcken ins Haus gerannt, oder?
Nee.
So läuft das bei uns leider nicht. Ne?
Leider nicht. Nee. Ich will nicht meckern, ist alles gut. Und Nee, das ist dann normal weitergelaufen. Ich habe damals so wie ein Handwerker verdient, kann man sagen. Ja. Und dann nach Rotwild kam dann Steppenwolf. War ich auch recht lang, 5, 6 Jahre, 7 Jahre.
Du hast doch ein eigenes Team gegründet quasi, oder? Du warst so Teamleader bei Steppenwolf. Super Fahrer, ne? Florian Dietrich, erinnere ich mich. Und
erst war ich nur erst Fahrer und dann war ich Team-Captain und Fahrer. War der Adrian Wesenbeck als Schnellster, der Florian Dietrich und der Michael Gölles und ich. Und der Mario Thoma, der Gute.
Richtig, stimmt. Oh ja. Der
Gott natürlich, sag ich mal. Nicht mehr unter uns ist.
Ich erinnere mich gerade, wo du über Rotwild sprichst. Der Grund, dass du da weg bist, ist der Grund, warum ich da hin bin.
Ja. Ich weiß.
In dem Jahr hatte ich nämlich so ein bisschen... Ich fuhr zwar ziemlich gut, aber irgendwie hatte ich keine Sponsoren. Und ich hatte von denen eigentlich schon eine Absage. Und dann irgendwann klingelt mein Telefon. Ich gehe dran und dann war der Peter Schlitt dran, sagt, ja, Dennis, du hast hier so eine Bewerbung bei uns abgegeben und da steht drin, du wärst käuflich. Gilt das noch? Ich sag, ja, können wir machen. Ja, ja. Stefan Herrmann, der hat gerade abgesagt.
Ja, ja. Ja. Weiß ich nicht.
Ob wir schon schicksalhaft zusammengearbeitet haben, ohne es zu wissen. Fällt mir jetzt gerade auf in diesem Podcast. Schön, dass wir das machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es immer geil, über alte Zeiten zu reden, weil es ist ja auch wichtig, um das nicht zu vergessen. Und es war ja die Mega-Zeit, was wir da erleben durften, wo ich total dankbar dafür bin. Ich bin mit 26 das erste Mal in mein Leben in ein Flugzeug gestiegen. Und das habe ich nur dem Mountainbiken und meinem Fahren zu verdanken. Das ist und auch das, ja, und das Mountainbiken hat mir auch total Orientierung gegeben, wo ich mit mir lang muss, weil es war lange orientierungslos, muss ich ein bisschen sagen, so ein bisschen nach links und rechts, auch nicht immer, auch ein bisschen unrund und so weiter. Und Mountainbike war dann da und das war dann, das gibt's zu tun, Hermann.
Und das ist ich glaube, das ist für alle jüngeren Menschen wichtig, dass man irgendwas findet im Leben, für was man brennt oder sich begeistern kann. Das muss nicht zwingend ein Sport sein, ne? Das kann jetzt auch tatsächlich was Berufliches sein oder so. Aber so Typen wie wir, die finden ja die Berufung dann tatsächlich im Sport. Und das ist geil. Und es sind so viele von früher, nicht alle, aber so viele von früher, die es ja auch geschafft haben, sich da beruflich zu etablieren, ne? Also, wenn ich jetzt an dich denke oder weiß ich nicht, Gino Schliefske oder Manfred Stromberg, Holger Meier, so alle unsere Race-Dudes von früher, größtenteils sind die immer noch in der Radlbranche unterwegs und das ist ja irgendwie schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, uns verbindet alle, denke ich mal, die Leidenschaft zum Biken natürlich, weil sonst ist es ja nicht möglich, da auch so lange und präsent da zu sein und gut zu sein in dem Thema. Das geht nur mit einer Leidenschaft. Eben, es gibt ja auch Leidensphasen natürlich, das ist klar, das ist nicht nur Zuckerschlecken, ne? Da gab es schon auch einige schwierige Phasen zu überwinden. Aber so ist es halt im Leben.
Ja, so ist es. Du hältst die ganze Zeit zurück mit deinem, ich glaube nämlich, darüber müssen wir auf dein Bikeschule-Ding dann kommen. Du bist ja auch ausgebildeter Skilehrer, ne?
Fast. Also ich weiß nicht, wie es aktuell heißt, aber ich bin damals bis zur staatlichen Skilehrerprüfung gekommen, aber in der letzten Prüfung durchgefallen. Ja. So. Ja.
Aber ist schon mal ziemlich weit. Also so weit kommen viele nicht, weil das ist ja super, also zumindest damals super harte Nummer. Ja. Ich habe ja nur so eine Grundstufe, hieß es, glaube ich, damals gemacht.
Ja.
Und das fand ich schon also anstrengend.
Ja.
So, vor allem so viel Theoriegeficke, will ich mal sagen, und so viel Korinthenkackerei. Ich glaube, das ist mittlerweile lockerer geworden. Aber das war damals schon sehr Lehrbuch durchstempeln.
Und spießig. Ich hatte damals... Ich hatte Koteletten und dann ist der Ausbildungsleiter zu mir gekommen und zwar mit den Fingern an die Backen, an die Koteletten gedeutet, du Hermann, bitte abrasieren. Das passt nicht zum Bild des staatlich geprüften Skilehrers. Also da könnte ich mich. Ich bin, nachdem ich die Prüfung durchgerauscht bin, glaube ich, bin 3 Jahre Kashi mehr gemacht, weil ich so keinen Bock mehr hatte auf dieses.
Echt? Ja. Okay. Aber irgendwie, ich meine, du hast es ja gemacht, weil du wahrscheinlich Lust hattest oder vermutet hast, du hättest Lust, Menschen was zu vermitteln.
Ja.
Bewegungsabläufe und Sport nahe bringen. Und dann hast du es halt nicht mit Skifahren gemacht, sondern mit Mountainbiken.
Also das liegt schon auch in meiner DNA. Ich habe schon viel früher damit angefangen, Leuten was zu vermitteln. Und zwar mit 18 habe ich mit Übungsleiterscheinen Kajak und Ski begonnen. Und da eben im Verein, Alpenverein damals und im Kanuverein in Bamberg, so als Übungsleiter gearbeitet und das war so mein Ansatz, mein Leben zu verändern, von wegen weg vom Handwerker und hin zum Sportlehrer oder Sportvermittler. Und dann die größte Ausbildung war dann eben diese Sportlehrer, nee, staatlich geprüfter Sportlehrer im freien Beruf, so ist mein Titel. Und davon erfuhr ich in einer Übungsleiterausbildung Ski, wo das eben einer gemacht hat. Und dann war eben klar, nachdem ich im Mountainbike erstmal als Profisportler meinen Platz gefunden habe und nachdem das Rennenfahren immer ein bisschen weniger wurde oder ich halt auch älter und damit auch schlechter, die Überlegung, was machen wir jetzt? Und mein 1 und 1 ist 3, 2, heißt, Ich bin Sportlehrer gewesen, oder bin ich ja immer noch, und Mountainbike-Profi, und es gab damals einen, aber es gab keinen mit Konzept und Team.
Der eine Mountainbike-Schule betreibt.
Genau.
Ja, also das war ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann hast du die gegründet?
97.
Zu dem Zeitpunkt klang das schon sehr skurril, muss man sagen, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Mountainbike-Schule, weil das war, ich meine, heute ist in jedem Dorf eine gefühlt, jeder Bikeshop macht seine Bike-Kurse, jeder Bikepark gibt Kurse und so, aber zu dem Zeitpunkt damals, das war wild. Also da hat man sich gedacht, kann das funktionieren? Ist das ein Konzept, was Zukunft hat? Was macht der Hermann da? Naja, mutig, wir schauen uns das mal an, aber dass die Leute jetzt Geld bezahlen und einen Kurs buchen, um Mountainbike zu fahren, weil letztendlich ist es Fahrradfahren und Fahrradfahren kann jeder. Das war schon, also war ein mutiger Schritt. Fandst du, aber du hast es selber auch so empfunden oder hast gesagt, nee, das ist nicht mutig, sondern das ist ganz logisch, dass das kommen muss, so langsam.
Das ist ja auch immer die Frage, was hat man für Alternativen? Und die hatte ich nicht. Und das war die, die ich mir am ehesten vorstellen konnte. Und in der Regel machen die Menschen das, was sie sich vorstellen können. Weil dann hat man.
Ja, stimmt.
Und das war für mich auf jeden Fall ein Versuch wert. Und klar ist, immer lieber machen statt nicht machen. Weil wenn es auch nicht klappt, kann man wenigstens sagen, ich habe es probiert. Wenn man es nicht macht, lebt man immer in der Vermutung, ach, hätte ich doch.
Ja, auf jeden Fall.
Das Know-how hatte ich von den anderen Sportarten schon mal, eben Ski, wie wir schon gesagt haben, bei der staatlichen, die ist ja schon methodisch schon eine weitreichende Ausbildung. Und in Kanu war ich schon im Kanu-Lehrteam, da habe ich ja auch Kanu-Übungsleiter ausgebildet. Und ja, mit dem Sportstudium, also ich glaube, bis jetzt gibt es nicht viele, die so eine gute Ausbildung haben, weißt du, für das
nee. Thema. Du warst ja auch Trainer von der Nationalmannschaft. War das vorher oder nachher? Ich weiß das gar nicht mehr.
Es hat sich dann alles entwickelt.
Ich stelle mir das jetzt mal vor, wir sind im Jahr, was hast du eben gesagt, 97?
Ja.
Also weit vor Internet und sagst, ich mache jetzt eine Mountainbike, oder sagen wir so, das Internet steckt in den absoluten Kinderschuhen. Machst du eine Mountainbike-Schule, wie hast du das?
Stimmt schon, weil ich erinnere mich, weil ich nämlich der erste bekannte Mountainbiker in Deutschland war, der eine Webseite aufgezogen hat.
Ja. Aber die Leute waren einfach nicht online, ne? Das muss ich sagen.
Cool.
Und wie hast du dieses komplett neue Produkt einer Mountainbike-Schule überhaupt an den Mann gekriegt? Wie hast du das vermarktet? Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor.
Hey du, sorry für die Unterbrechung, aber du bist ja immer noch dran. Also gefällt dir unser Podcast? Dann abonnier uns doch bitte, so verpasst du auch keine Folge. Und für noch mehr spannende Inhalte, Behind the Scenes, Spaß und natürlich mega geile Verlosungen, die wir immer wieder machen, folg uns doch auch einfach auf Instagram unter @hotseats_coldbrews. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter in die Folge.
Also erstmal habe ich geguckt, wie so eine Skischule läuft, wie eine Kanuschule läuft und habe da halt recherchiert, mich informiert und da ist überall für mich das, was für mich am besten erschien, zusammengeschrieben. Und da war schon für mich klar, halt mehrere Gruppen, mehrere Lehrer, aufgeteilt wie bei einer Skischule nach Köln stand. Und die Lehrer sind ausgebildet, damit man jeder identisch eine Kurve erklärt oder einen Bunnyhop. Und dann die Ansprache zu den Kunden. Wie habe ich das gemacht? Gute Frage.
Skiort, ne?
Nee, ich habe
jetzt im Skigebiet, da geht man hin und sagt, ich brauche jetzt einen Kurs.
Ich habe eine
Mountainbike-Schule, die muss man ja finden.
Ich habe eine Medienpartnerschaft, oder ich war damals, 95 gab es ja das Mountainbike-Magazin, ist da entstanden. Damals noch die Redaktion in München. Und da war ich damals Kellerassel und zum Schrauben und zum Testfahren und zum Fotofahren und so weiter. Und kleine Nebengeschichte von Mountainbike-Magazin. Da, ich bin ja so Ladekünstler. Und da sollte ein Team, zwei Tester mit einem VW-Bus in die Provence fahren zum, ich weiß nicht, Räder testen. Und es
war dabei, ich erinnere mich.
Warst du dabei?
Ich war dabei, wo du ankamst. Ich war schon in der Provence.
Nee, warte mal.
Andere? Okay, sorry. Ja.
Weil die Frage war, ob die mit dem Bus fahren, was ideal wäre, aber die kriegen die Räder nicht rein, also müssen sie mit dem Hänger fahren. Und es dauert halt dann deutlich länger. Und dann habe ich da so mitgehört, dann sage ich, hey, ich lade euch die Räder ein. habe das geschafft. Alle 24 Räder drin, in einem langen T4 war das damals. Und die Tester in die Provence gefahren, oder ja, schon. Und dann waren die fertig, dann haben sie mich angerufen. Stefan, wir kriegen die Räder nicht mehr rein. Was, wie hast du das gemacht?
Ja, dann lasst halt welche da.
Ja, was ist deine Story?
Ja, die war ganz ähnlich. Ich war schon in der Provence mit Daniel Geiger, glaube ich, weil wir waren ja damals super gut befreundet auch. Und
ja,
ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall waren wir schon da unten. Das war damals der Fotograf von dem Magazin. Ich glaube, wir hatten auch schon ein paar Räder dabei. Und dann kam die Redaktion auf die Idee, ach, wenn eh schon alle unten sind irgendwie, dann schicken wir noch den Stefan also ich bin mir ziemlich sicher, du warst das, mit dem T4 und dem Anhänger, weil wir richtig viel Räder haben, den schicken wir los. Das war so, was wir wussten. Und dann irgendwann am nächsten Morgen kam Stefan ohne Anhänger und das Auto war einfach so randvoll mit Fahrradteilen. Überall in jede Lücke hast du noch was reingestopft, Handschuhfach, überall. Du konntest dich eigentlich gar nicht mehr bewegen in dem Auto, aber du hattest einfach keinen Bock, mit Anhänger zu fahren. Das ist so geil. Wir haben so gelacht, als du da auf den Parkplatz fuhrst. Ja, episch.
Also daran erinnere ich mich auch, weil ich weiß noch, dass wir da zusammen im Hotel waren und da war doch noch eine deutsche Downhillerin dabei als Fotofahrerin und Daniel Geiger. Und da sind wir immer rumgefahren und haben nach Location geguckt, diese blonde, weiß nicht mehr, wie die heißt. Die ist für...
Ich auch nicht mehr.
Du weißt schon, wen ich meine.
Ja, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Aber das Hotel war auch wild. Ich weiß noch, da haben wir da eingeschickt. Ja, ja. Und dann, in dem Ort lebte ja der Fabrice Taillefer, damaliger auch französischer Weltcup-Profi, der dann auch mit uns getestet hat und fotografiert hat. Und er fragte dann, in welchem Hotel wohnt ihr? Und wir so, ja, in dem Victor Hugo hieß es. Victor Hugo. Und er sagte, ah, das ist doch das, wo sie dich an der Rezeption fragen, ob du Waffen dabei hast.
Genau, genau.
Und wenn du keine hast, geben sie dir welche.
Genau, daran erinnere ich mich auch.
Ah, herrlich. Herrlich, herrlich.
Okay. Wir waren beim Mountainbike-Magazin und da war ich ja Fototestfahrer und im Keller. Und dann habe ich eben mit der Mountainbike Academy angefangen und das Magazin hat, da haben wir eben so Leser-Camps gemacht. Die haben die erste Öffentlichkeitsarbeit für mich gemacht. Und das war eigentlich mein Hauptkanal.
Ja, das ist aber auch ein ziemlich guter Kanal gewesen zu dem Zeitpunkt, muss man sagen.
Es gab ja damals nur 3-4 Magazine und MTB News, wenn noch nicht damals, aber das waren die 4-5 Kanäle, die es damals gab zur Zielgruppe.
Ja, und ich glaube, dieses Konzept Mountainbike-Kurse, also Mountainbike-Schule, das hat, glaube ich, anfangs auch mega gut funktioniert. Ne? Das Feedback der Leute, ich war ja auch einige Male als Coach mit dabei. Und du hast immer gemerkt, dass das Feedback super ist. Die Leute fanden es stark. Die Lernkurve war auch richtig steil. Aber irgendwann ist es ja so ein bisschen gekippt, will ich mal sagen, weil auch einfach die Konkurrenz, glaube ich, sehr stark wurde. Und die Vergleichbarkeit eigentlich nicht gegeben ist. Ne? Also Mountainbike-Schule kann sich jeder draufschreiben. Und was kriegst du am Ende für dein Geld? Und wie viel Geld nimmst du für einen Kurs? Was muss man bezahlen, um qualitativ hochwertigen Kurs auch zu erhalten? Ne?
Also das Business ist deutlich anspruchsvoller geworden natürlich, weil halt die Mitbewerberzahl deutlich gestiegen ist, fast eine Schwemme. Und was so ein bisschen schade ist, dass die Qualität eher sinkt und dass mit dem New Media, was natürlich seine Chancen und seine Berechtigung hat, aber halt auch immer mehr auf Verpackung zielt, weniger auf Inhalt. Weil jeder hat nur 8-10 Stunden Arbeitszeit am Tag, wo er liefern kann. Und manche liefern halt eher in Verpackung und manche eher in Inhalte. Und ich glaube heute, oder ich war, ist eine Vermutung, ich weiß nicht, ob so ist, dass man halt, wenn man gutes Entertainment ist, also ein bisschen Showmaster und die Sonne lacht, dann muss man fachlich, denke ich, gar nicht mehr so viel bringen. Dann ist der Kunde vielleicht schon happy, wenn das gut organisiert ist. Weiß ich nicht. Aber Faktum ist, Qualität ist so, ne? Faktum ist, Qualität lässt sich immer schwerer verkaufen. Das ist Fakt.
Ich glaube, Qualität siegt nach wie vor über Empfehlungen, ne? Dass die Leute dann bei dir waren oder wo auch immer und sagen, ey, das war jetzt wirklich gut, da habe ich was mitgenommen und das dann weiterempfehlen. Aber was du zuerst angesprochen hast, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, das ist eigentlich genau so. Ne? Früher hast du, sagen wir jetzt mal, im Magazin gesagt, so lerne ich einen Bunnyhop. Und dann wurde es erklärt, dann wurde vielleicht eine Bildserie gemacht, dann wurde zu jedem Bild was geschrieben, wie funktioniert das? Und Social Media funktioniert so überhaupt nicht. Ne? Da musst du irgendwie am besten ein Bild machen, wie einer auf die Schnauze fliegt, und dann schreibst du drunter in großen roten Buchstaben die 5 größten Fehler beim Bunnyhop. Ne? Und das ist genau, was du gerade sagtest. Die Verpackung wird jetzt verkauft und gar nicht mehr der Inhalt. Und das ist auch in anderen Bereichen voll oft so, dass ich auf Verpackungen reinfalle, gerade in Social Media. Da klickst du irgendwas, weil dich die Headline halt gekickt hat oder das Bild, und es ist einfach so flach am Ende und denkst, hey, jetzt habe ich schon wieder 5 Minuten Lebenszeit verschenkt.
Ja. Kleine Geschichte am Rande beim neulichen Camp, weil ich bin ja auch so spartanisch, oder das Wesentliche ist die Vermittlung, die Korrektur und den Übenden oder die Übende zu verbessern. Das ist für mich, das steht. Alles andere kommt später. Und deswegen ist zum Beispiel für mich auch mein New Meta, also Instagram zu bespielen, zu anstrengen, weil ich im Kurs so sehr auf meine Arbeit fokussiert bin und mir schwer tut, da noch Bilder zu machen und am Abend noch einzustellen. Es gibt so Giveaways bei mir, und die gibt's am Abend beim Abendessen, und dann hat einer gefehlt und er hat es einen Tag später bekommen. Und dann habe ich das in eine Tüte gepackt, ein T-Shirt und Powerbar und Aufkleber, Reifenheber, Maxis, keine Ahnung. Und ich habe es in eine Tüte rein, wo früher das Klopapier drin war. Also eine Klopapiertüte, weil die schmeiße ich nicht weg, weil die kann man noch nutzen und den geben. Und genau deshalb, Stefan, das kannst du nicht machen. Wie schaut denn das aus? Aber genau dafür stehe ich, weil es ist mir wurscht, wie das ausschaut. Das ist einfach eine Klopapiertüte, die funktional ist, die hält die Sachen zusammen. Er bekommt seine Sachen, und mein Fokus ist auf Schulen.
Ja. Ja, absolut. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei manchen Leuten ein Nasenrümpfen vielleicht mit sich. Ja. Kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen? Ich habe mich vor einiger Zeit in eine Intent-Federgabel verliebt. Die kennst du denn? Diese Upside-Down-Federgabel, ja, vom Cornelius Krapfinger aus dem Schwarzwald. Den erzähle ich, eine gute Idee. Schreibe ich mal auf. Den muss ich auch mal einladen hier in den Podcast. Ich fand die immer geil. Ich weiß auch nicht, ich bin die nie gefahren, aber Upside-Down, die Optik gefällt mir und so weiter. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Typen angerufen und belabert, und er hat mir dann zu einem guten Preis, wirklich einen guten Preis, eine verkauft. Die kam dann hier an in einem, ein Karton. Es war schon ein Karton, aber kein Branding, nichts, einfach ein Karton. Dann habe ich die aufgemacht, und um die Steckachse war eine Klorolle, und ums Steuerrohr war eine Küchenrolle. Genau. Ja, sodass die Gabel eigentlich perfekt geschützt in diesem Karton liegt. Aber ich dachte, ey, will der mich verarschen? Na gut, der ist jetzt günstiger, hat er mir so geschickt. Und dann habe ich weiß gar nicht, ob wir telefoniert haben oder ob wir nur ge-mailt haben, aber er hat dann auch gesagt, nein, das ist seine Verpackung, und das ist so mega nachhaltig, weil die Gabel fliegt im Karton nicht hin und her, und du kannst die Klorolle benutzen, du kannst die Küchenrolle benutzen. Und ich dachte, irgendwie hat der sowas von recht, ne? Also eigentlich ist das
mega.
Das liegt auch, das ist ähnlich wie bei dir, der Typ hat halt auch ein geiles Produkt, der muss nicht mit der Verpackung glänzen, ne? Er hat einfach ein gutes. Und das ist bei dir auch so. Also ich war oft bei deinen Kursen dabei. Ich weiß, was du machst. Das Produkt ist spitze. Und als Social-Media-Berater müsste man sagen, an der Verpackung muss man arbeiten. Aber vielleicht musst du es gar nicht, weil du ja kein Blendwerk verkaufen musst.
Doch, muss ich schon, weil die Buchungszahlen eher sinken. Also ich verliere deutlich an den Mitbewerbern, die halt jünger sind und für die halt New Media deutlich verständlicher ist oder normal. Selbstverständlicher, und da muss ich tatsächlich, um im Wettbewerb weiterhin zu bleiben, Dinge optimieren.
Ja, hast du denn irgendwie eine Möglichkeit, das zu monitoren, wo deine Kunden herkommen, ob das eher Empfehlung ist oder tatsächlich über Social Media?
Früher ist Geschichte, ne? Jetzt habe ich angefangen. Früher war es gut, also Bike Magazin, da habe ich ja von 2000 bis 2021 die Fahrtechnik betreut. Das war klar, aber Bike ist eben auch immer, tut sich auch immer schwerer in dem Wettbewerb mit den ganzen New Media Kanälen, ne? Wissen wir ja. Und dann Google und dann noch Hersteller. Und jetzt hat Google, ich investiere Google mit einem SEO jeden Monat 800 Euro. Und, ja, Und dann habe ich noch eine Flyer-Aktion gemacht, mal bei R2 Bikes mit 40.000 Flyern. Und dann Empfehlung. Ja.
Ja. Ja, was Wahnsinn, was man bei Google reinstecken kann und teilweise auch muss, damit man sichtbar ist. Also ich hatte, mit dem wollten wir auch mal einen Podcast machen, großer Radladen, ich nenne den Namen jetzt nicht, die investieren jährlich, glaube ich, ich meine, es war knapp siebenstellig in Google, ja, in ihre Sichtbarkeit. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, was da mittlerweile abgeht. Ja, es ist nicht alles besser geworden, aber vieles ist ja auch besser geworden. Ich meine, durch die Social Media kann man auch tatsächlich auch wieder andere Kunden erreichen vielleicht. Und
es ist schon krass. Also es ist anders geworden, weil mit Social Media hast du ja auch Chancen, aber das musst du halt auch bedienen. Ne? Es fällt ja nicht vor alleine und es hat halt kein Ende. Ne? Das ist halt so krass. Früher beim Camps zum Beispiel, da war 17 Uhr Ende. Und dann sind wir abends noch selbst fahren gegangen. Das geht jetzt fast gar nicht mehr, weil wenn ich hoffe, dass ich über den Tag Bilder und Filme gemacht habe, dann muss ich da eine Auswahl machen und muss noch was ins Netz stellen. Ja, und ich bin da ungeschickt, also ich brauche da länger wie jetzt ein Jasper Jauch oder was oder wie du, bis ich die richtigen Tasten finde und dann mache ich einen Fehler nochmal und so weiter. Und das ist heuer gar nicht mehr so möglich, heutzutage.
Ist ja auch ein Unterschied, ob man das gerne macht oder ob man es macht, weil es ein bisschen Pflicht ist. Ich glaube, für dich ist es halt eine Pflicht. Du sagst, du musst das jetzt machen, damit du in dem Game weiter mitschwimmst. Und mittlerweile gibt es ja auch so viele. Ich glaube, für manche ist es sogar wichtiger als das Fahren selber.
Ja.
Ja, also ich habe ja auch, ich kenne Leute, die gehen in den Wald und sagen, wir gehen klippen. Da habe ich am Anfang immer gesagt, was macht ihr? Was genau ist klippen? Ja, wir machen Clips für Instagram. Ich sage, ach so, ich gehe zum Fahrradfahren in den Wald, mach vielleicht mal einen Clip nebenher. Meistens komme ich nicht dazu, weil ich viel zu viel Bock habe zu fahren. Aber die gehen zum Klippen in den Wald.
Genau, das meine ich mit den nachfolgenden, mit den noch jungen Generationen, für die ist das halt normaler. Und ich finde es auch krass, weil ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, jeder nur 18 Stunden hat, wo er liefert oder was. Und wenn ich Radfahren gehe, dann bin ich so fokussiert auf Radfahren und ich will unbedingt die Kurve möglichst schnell fahren. Da habe ich gar keine Prozessorleistung frei, mich jetzt noch hinzustellen und ein Foto zu machen. Verdammt. Ja. Weil es geht mir von meiner Energie ab, die Kurve ordentlich zu treffen oder den Sprung in die Landung zu schaffen.
Ja, ja. Und du hast gerade den Kollegen Jasper Jauch angesprochen. Der hat sich ja sogar jemanden eingestellt, der für ihn die Clips macht. Weil er auch sagt, das kannst du allein gar nicht mehr liefern. Wenn du auf einem gewissen Niveau fahren willst und auch Content produzieren willst, dann kannst du nicht alles im Selfie-Modus. Das funktioniert nicht. Und ja, das ist halt auch ein enormer Kostenfaktor, den man dann da natürlich produziert. Klar, er hat jetzt nicht, er muss keine Fahrtechnikkurse verkaufen, er verkauft ja sich.
Ja.
Da macht es natürlich extrem viel Sinn, da rein zu investieren. Aber ich glaube, bei dir ist es nach wie vor, also meine Meinung, die Qualität, die du lieferst, die ist, also ich habe ja schon viele Kurse gesehen, wie die so ablaufen und wenige sind so gut aufgebaut wie deine, sag ich mal.
Ja, denke ich auch. Ich kann es ja nicht sagen, aber was ich sagen kann, genau, dass ich derjenige bin mit der meisten Erfahrung mit dem Thema. Da kann mir keiner anstehen oder auch mit den häufigsten und Kundenkontakten. Ne? Also ich weiß genau, jeder, der seinen Beruf lange macht, bei dem entwickelt sich eine Intuition. Und ich sehe Leute ein paar Meter fahren und dann weiß ich dann hier, da und da, dort. So wie der Kommissar, der hat auch eine Intuition, Alter. Wenn er einen sieht, dann, den muss ich so anpacken oder so.
Ja, ja. Wie viele Camps machst du denn im Jahr, Fahrtechnikkurse?
Termine habe ich 28 und durchführen tue ich 18 circa.
Das ist ja einiges. Bist du also am Wochenende in Willingen? Wir sind ja kurz vor Willingen. Sehen wir dich da?
Willingen Camp war jetzt am Wochenende und ich bin nächstes Wochenende in Winterberg.
In Winterberg?
Okay. Freeride
Camp. Ja, Freeride Camp. Ja, super. Super gut. Ich war auch heute noch im Sauerland, in der Nähe von, ist auch in der Nähe Willingen am Diemelsee. Da gibt es jetzt die Green Trails. Hast du mal davon gehört?
Ja, diese. Ich habe von gehört, das, was jetzt groß angelegt wird seit 2 Jahren.
Ja, genau, die sind schon seit 2 Jahren dran und es geht, glaube ich, noch 3 oder 4 Jahre. Das soll mal das größte zusammenhängende Trailnetz, ich glaube, sogar Europas werden. Und am Diemelsee ist schon ein relativ großes Stück fertig. Bist du da schon mal gefahren?
Nein.
Nee. Also wir waren da heute Und also für dich und mich ist das jetzt nichts. Das ist schon sehr, sehr, sehr niederschwellig. Aber für Anfänger oder wir waren mit unserer kleinen Tochter da, absolut genial. Also das ist das, worauf die Anfängerwelt gewartet hat, sag ich mal. Genau sowas. Du kennst wahrscheinlich in Winterberg Schneewittchen-Trail, ne?
Ja.
Ja, so in die Richtung geht das. Nur halt 20 Mal länger. Super gut, wirklich. Kann man sich mal angucken. Wenn du in der Nähe bist und Zeit hast, das könnte vielleicht auch für Kurse spannend sein, keine Ahnung. Muss mal gucken gehen.
Ich habe am Mittwoch Monatshighlight Green Hill. Hast du Zeit und Bock? Okay.
Wann? Am Montag?
Am Mittwoch, in übermorgen.
Ist ja mitten in der Woche immer. Ich muss ja auch irgendwann mal arbeiten.
Ja.
Ja. Nee, okay. Da bin ich nicht.
Okay.
Was findet da statt?
Monatshighlight für mich. Mein persönliches Monatshöhepunkt.
Ach, verstehe.
Freies Fahren. Auf. Weil ich bin am Donnerstag, habe ich das Camp. Und wenn ich eh da oben bin, fahre ich noch einen Tag in Green Hill.
Ja, aber guck mal, ob die aufhaben. Ich glaube, die haben immer nur Wochenende, oder?
Okay, ich notiere das mal.
Passt. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, die hätten immer Freitag, Samstag, Sonntag und dann immer einen Tag die Woche, den sie so nach Lust und Laune mal aufmachen. Da würde ich mal checken. Oder nimmst E-Bike mit. Aber ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht gern gesehen.
Nee, machen wir
nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht. Ja, und wo geht die Reise hin, Stefan? Was steht an die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
Gute Frage. Ich meine, im Moment ist Hauptsaison. Jedes Wochenende eine Veranstaltung. Und Pfingstferien mache ich erstmals endlich mal eine Woche mit meiner Tochter. Da fahre ich nach Slowenien zu einer Freizeit der Naturfreunden. Wenn wir auch eine Radtour fahren und dann Saison und dann Saison. Ja, mein Hauptthema ist die Mountainbike Academy und die Überlegung, wie ich die besser platzieren kann. Qualitativ denke ich, sind wir nach wie vor, liefern wir das beste Produkt. Und aber eben, ich muss schauen, mit meiner Öffentlichkeitsarbeit diese zu optimieren. Das ist so derzeit mein Hauptthema.
Ja, vielleicht, das ist jetzt so eine, jetzt habe ich eine Idee für eine Geschäftsidee, Social Media Fachmann Kurse anbieten für die Bikebranche. Können einige gebrauchen.
Ach, meinst du für dich als Geschäftsidee?
Ja, genau. Ja, nicht für mich, nee, aber für irgendjemanden, dass der Leuten hilft, ihr Business auf ein anderes Level zu heben, vielleicht im Online. Weil ich meine, als One-Man-Show, das kann man ja gar nicht liefern. Und ich weiß auch, ich weiß gar nicht, ob das in deinem Bereich so wichtig ist. Aber gut, das haben wir jetzt schon dreimal durchgekaut.
Ja.
Ich glaube, du bist so nah dran am Kunden und hast ein gutes Produkt, das die Weiterempfehlung ist. Und vielleicht müsste es ja eigentlich auch für Firmen spannend sein, mit dir irgendwie zu kooperieren, dass du für Firmen so Incentives machst und so Geschichten.
Auf jeden Fall, ne? Aber da bin ich halt auch wieder Früher bin ich immer mal eingeladen worden für eine Produktpräsentation, um mit den Kunden vor Ort ein Erlebnis zu schaffen, nachhaltig, mit dem sie nach Hause gehen, dass sie das weitergebracht hat und das nachhaltig eben auch so sie noch verbessern wird. Und die hatten Spaß. Und aber heutzutage schwierig, weil Frage Nummer eins ist Reichweite. Und die habe ich alle auf New Media nicht. Und damit bin ich raus. Und da sind wir wieder beim Thema Verpackung statt Inhalte. Und was dann vor Ort passiert, ist, glaube ich, total zweit- bis drittrangig sogar. Und da brauche ich halt dann schon Partner, die das geil finden, dass man mit ihren Kunden oder Gästen oder Partnern nachhaltige Erlebnisse schafft. Weil ich habe die Inhalte, ich habe die geilsten Parks auf dem Zettel und gute Hotels. Also da kann ich, denke ich, sicher weiterhelfen. Ich habe da auch mal noch ein gutes Beispiel. Vor ein paar Jahren hat mich ein Chef angerufen, der selbst Mountainbiker ist, von einer kleinen Pharmafirma. Der wollte einen Betriebsausflug machen hier in München und sagte eben, ja, 30 Leute, ein Tag Erlebnis auf dem Mountainbike. Und klar, mach mal. Und da so, mein Produkt ist dann eben halben Tag Ebene, Basics üben und dann halben Tag leichte Trails an der Isar oder im Umfeld von München. Und dann waren wir zu 4 Coaches, war Tag X, 10 Uhr, die Gruppe war da. Und dann waren das zu 95% Frauen, 50 plus aus dem Büro und die Frage Helm auf der Frisur, schwierig, geht nicht. Das war, also ich will jetzt nicht, hat jetzt nicht gut oder schlecht, sondern einfach schwierig. Und die Vorstellung, ja, wie Mountainbiken und wir waren da auch auf der BMX-Bahn, weil es ja immer auch ein Bestandteil ist von meiner Methodik für die Gelenksarbeit. Und das ist ja auch was, BMX-Bahn, Racing, Jugend, Springen, gefährlich, tot. Wir nicht. Und wir, die Kollegen und ich, mich so angeschaut, was machen wir jetzt? Ja, wir machen jetzt unseren Plan durch und haben das auch durchgeführt und konnten alle begeistern und haben mit denen was gemacht, was sie sich anfangs gar nicht vorstellen konnten. Wirklich alle Frauen, bis auf eine, sind auf den BMX-Bahn gefahren und einfach mit dem, der Schlüssel ist einfach die sachte Vorgehensweise, niemanden zu überfordern, weil jemand, der überfordert ist, hat Angst, Puls, Atem, Muskelspannung, Kopf und dann ist er schon raus. Wenn jemand Stress hat, die genannten, dann ist es nur noch so 50-50 Schmerz oder Spaß, dann ist es kein Lernprozess, es ist nur ein Überlebenskampf. Und das war schon immer mein Tenor, eben die Leute im Komfortbereich ganz knapp oben abzuholen, auf jeden Fall, dass sie keinen Stress haben, weil dann können sie sich auch muskulär entfalten und dann, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann haben sie auch Motivation weiterzumachen. Und die haben dann alle so auf niedrigem Niveau, aber das ist ja egal, Hauptsache sie haben es gemacht, sind ja auf der BMX-Bahn die Wellen abgerollt. Ne? Und das ist halt mega und das war für die ganz sicher ein bleibendes Erlebnis, weil die was gemacht haben, was sie sich nicht vorstellen konnten. Das Und eben, ja, mit der Step-by-Step-Methode eben, was ja immer noch unsere Hauptsäule ist, die Leute nicht zu überfordern, mir eben guten Erfolg haben.
Ja, und das ist halt so ein Gefühl, was sich dann einstellt bei den Teilnehmern. Das kannst du, glaube ich, Social-Media-mäßig auch ganz schwer aufbereiten. Weil, ich kenne ja die Videos, die du machst, das ist ja wirklich dein Unterricht, den bildest du ja ziemlich eins zu eins ab auf Social Media und dann sieht man, wie man, weiß nicht, um Hütchen fährt oder so und das sieht von außen vielleicht tatsächlich ein bisschen langweilig aus, aber im Grunde genommen, das, was du vorher gesagt hast, ist 1000% richtig, weil wir waren ja heute, ich habe gerade schon gesagt, in diesen Green Trails, ganz einfache Abfahrt und bin mit meiner Tochter da runtergefahren, also es geht ja kaum runter, Wellenbahn, ganz easy. Und wir waren mit ihr schon, oder mit unseren Mädels waren wir schon in Finale fahren, in der Toskana fahren, eigentlich immer so ein bisschen drüber, aber die sind alles gefahren, ne? Und heute dachte ich mir nach 3 Kurven schon, boah, irgendwie ist ja das jetzt hier nicht so langweilig, ne? Und dann kommen wir unten an und die sagte, das war der geilste Trail ever.
Genau.
Das ist genau das, was du gerade sagtest. Die war immer außerhalb ihrer Komfortzone unterwegs. Und heute
ist nur Stress.
War es genau richtig, ja.
Mache ich zum Beispiel mit meiner Tochter auch gut, da habe ich jetzt Zeit. Lasse ich hier ganz viel Zeit. Da war ich auf dem Flow Country Trail Geißkopf am Abend, wo keiner da ist und möglichst keine Störfaktoren haben. Und die fährt dann nicht technisch nicht gut, aber sie fährt. Ich sage ja nur ein bisschen mehr links, mehr rechts, dass sie außerhalb von den Bremswellen ist. Mehr sage ich nicht. Und das lasse ich ihr so. Ich vermeide dann noch eins draufzusetzen. Weil dann denkt sie, oh, jetzt habe ich gerade was gekonnt, wo ich entspannt werde, wo ich liefern kann. Jetzt kommt der Alte mit neuen Thema, wieder eins drauf, oh, wieder üben. Und da lasse ich mir so viel Zeit, dass sie ganz viele Möglichkeiten hat, das zu wiederholen, zu festigen und sich selbst feiern kann und Motivation hat und mit dem Gefühl den nächsten Schritt gehen kann. Das ist super wichtig. Und jetzt habe ich Vater verloren.
Macht nichts. Manchmal findet man wieder. Und wenn nicht,
freue ich einfach. Mit den Strecken, du warst in Green Hill, da haben wir abgekriegt.
Green Trails, ja, dass man halt schnell überfordert ist, ohne das so wirklich zu merken auch, glaube ich. Und dieses niederschwellige Fahren, das lässt sich halt Social Media nicht so gut aufbereiten, das wollte ich sagen.
Und genau, und wir machen ja auf dem Parkplatz einen Tag oder je nach Camp einen Dreivierteltag und es ist, am Parkplatz geht kein Weg vorbei. Das ist gesetzt. Aber die Leute sind halt gespült von den New Media Bildern mit Action und Sprüngen und so weiter. Und das schaut alles easy aus. Ist klar, weil das Profis sind. Aber die haben auch jahrelang trainiert, um dorthin zu kommen. Und das sind Profis. Das heißt auch, dass sie Talente sind. das haben wir jetzt nicht unbedingt immer und dann müssen wir halt mehr trainieren. Und mein bestes Ergebnis habe ich zum Beispiel bei meinen Camps, wenn ich schlechtes Wetter habe. Eins habe ich ein Paradebeispiel, mein Leogang, 3 Tage Regen und da habe ich eine Tiefgarage und wir machen dann viel in der Tiefgarage und die Leute sind halt dann nicht so abgelenkt, weil es eh schlechtes Wetter ist und dann sind sie auch wieder bereiter zu üben. Und dann waren wir am 3. Tag vormittags erstmals im Gelände und die standen alles von der Position her so geil auf dem Rad und vom Bremseinsatz. Das ist einfach super und da geht kein Weg vorbei. Und ich war ja 2012 mit dem Olympiakader unterwegs, habe die für London vorbereitet und das sind ja, wer fährt mehr Rad wie die Top-Profis und auch mit denen war ich 2,5 Tage auf dem Parkplatz. Um einfach Grundthemen zu üben, weil die auch nicht zu 100% top waren. Gut, beim Olympiakader ist klar, da muss es 100% sein. Aber man denkt, weil viele denken, boah, ich fahre doch schon und was willst du mit dem Parkplatz und langweilt mich. Und eben, damit will ich sagen, auch mit den Topfahrern gibt es eine Notwendigkeit, immer wieder mal Basic Training zu machen.
Okay. Und, ja. Ich erinnere mich noch an so ein Jugendcamp, das wir 2-mal gemacht haben. Im Geißkopf. Du weißt, wovon ich spreche.
Oh Gott, ja.
Da hat es auch in Strömen geregnet. Und dann haben wir gesagt, wir können ja jetzt vor Mittagessen nicht mit den Kids raus, weil spätestens zum Mittag sind die klatschnass. Die hatten natürlich alle scheiß Klamotten und so. Und dann haben wir den Herbergsvater gefragt, ob wir im Keller mit dem Fahrrad rumfahren dürfen und haben da den übelsten Parcours in den Keller gezimmert.
Aber das war Tottenau, oder nicht? War das Geißkopf?
Ich meine, es wäre Geißkopf gewesen, aber du, ist lange her, ist auch egal. Es war auf jeden Fall ein Keller von so einer Jugendherberge. Wir sind da um die Bänke gefahren, über Tische. Das war, also wir haben aus der Not richtig was Geiles gemacht. Das war super. Und die hatten alle Spaß. Ne?
Das war Geißkopf. Hast du recht.
Ich meine auch, es wäre Geißkopf, ja. Ja.
Mit dem Bernhard Batzke zusammen.
Ja, kann gut sein. Der Bernie.
Da erinnere mich an eine Szene, wir waren zu dritt auf einem Zimmer gelegen. Und wir waren alle matt vom Tag und draußen auf dem Gang war die Action los und schreien so weiter und wir so uns angeschaut, wir gehen jetzt raus und es konnte keiner mehr. Es war schon 23 Uhr und die Youngsters waren halt immer noch auf dem Gas gestanden. Gell?
Dabei waren wir auch noch verhältnismäßig jung, naja.
Ja.
Egal.
Ja.
Ja, super. Cool. Ja, wann sehen wir uns denn wieder? Ich überlege gerade, laufen wir uns mal über den Weg dieses Jahr? Weil wahrscheinlich erst wieder am Gardasee nächstes Jahr, oder? Ja.
Was magst du denn Weihnachten, Winter? Ich plane Winter. Ich bin ja immer gerne in Finassosa und in.
Im Winter gehe ich so gern Skifahren immer, wenn Schnee liegt. Hast du denn den Ski komplett an den Nagel gehangen?
Nö. Ich war jetzt mit der Tochter Anfängerlift und arbeite noch an meiner Beindrehtechnik. Beugen, drehen. Knie vor ein. Also,
Pizza Pommes, ne? Pizza Pommes.
Ich habe noch Ski im Keller und bin auch bereit. Aber es brennt jetzt nicht so wie Radfahren. Radfahren brennt mehr.
Ja, das stimmt. Also im Moment bei dem Traumwetter, ich weiß nicht, ob es in München auch so geil ist. Wir haben ja jetzt so lange so Traumwetter. Ich bin jeden Tag auf dem Rad. Irgendwie quetsche ich das immer dazwischen. Super, voll geil. Ich bin durch mit meinen doofen Fragen. Hast du noch welche?
Nö, oder weil wegen Treffen. Oder es klappt hoffentlich mit unserem Oldschool-Treffen am Geißkopf vielleicht.
Ja, das steht noch im Kalender. Ist natürlich mitten in den Schulferien. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, wo es uns hintreibt. Aber warum nicht zum Geißkopf? Also wir fahren häufig auch mal Richtung Tschechien. Da ist ja auch viel zum Radfahren. Dann liegt
bis dorthin könnte der neue Park am Arber geöffnet haben.
Da sieht man ja auch vieles. Und ich hoffe, dass es nicht nur Verpackung ist, was die da die ganze Zeit posten.
Scheint eine gute Jumpline zu werden dort. Ja. Also jetzt von den Bildern.
Ja, das sieht super aus. Ja, das vielleicht lässt sich das kombinieren.
Ja.
Also Altherrenrennen mit aber Linecheck.
Ich muss und, sagen,
wie die Stimmung hier an Bord der Familie ist, aber ja. Im Grunde genommen sind die ja auch alle halbwegs radaffin.
Und hast du vielleicht noch ein anderes Rennen geplant, Enduro?
So richtig fest geplant nicht. Ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, 3-Länder-Enduro zu fahren, weil ich das immer gut finde.
Anfang September?
Ich habe den
nicht im Kopf. Ich habe den 5. bis 7. ja.
Vielleicht will sich unser alter Weggefährte Stefan Kudella da auch mit ins Auto setzen. Dann könnte es auch nochmal witzig werden, weil der ist ja immer der Meinung, sobald er auf dem Rad sitzt, gewinnt er. Und den Zahn können wir ihm nochmal wieder ziehen.
Ja, wenn du da was machst, gib Bescheid auf jeden Fall.
Ja.
Wenn ich Zeit habe. Weil ich will ja jeden Sommer oder jede Saison ein bis zwei Radrennen und ein bis zwei Mopedrennen fahren.
Ja. Ja, das muss sein. Ja, ein Radrennen sind wir zusammen schon gefahren.
Ja.
Ja. So, Stefan, ich trinke jetzt mein Bier aus. Unser Podcast heißt ja Hot Seats Cold Brews. Ich weiß nicht, hattest du eins offen? Nee, ne? Du bist nüchtern.
Nee, ich bin halt immer so müde und ich muss überall alle Register ziehen. Und das heißt, derzeit kein Alkohol. Ich kriege meinen Arsch nicht in Bewegung zurzeit. Und deswegen.
Das ist schlau. Kein Alkohol ist schon schlau. Ich trinke eigentlich auch nur zum Podcast, weil es der Name so hergibt. Und sonst trinke ich nur bei gutem Wetter. Und hier ist ja permanent gutes Wetter. Sorry. Nee, alles klar. Immer mir hat es voll Spaß gemacht, in alten Zeiten zu stöbern. Ich glaube, wir können irgendwann noch einen weiteren Podcast machen. Mir fallen noch so viele Storys ein.
Eine noch, wo wir zusammen nach Maribor gefahren sind. Das war doch auch mega geil. Mit dem Onkel Meier.
Ich weiß gar nicht, wie wir zu dritt in das Auto gepasst haben.
Scudo Club. Mega. Oder auch eine Story noch, wo in Maribor waren, ich weiß nicht, ob das gleiche Jahr waren, da war Markus Bast und Oliver Grossmann im einen Team, Grossmann Bikes, und dann haben sie denen die Räder geklaut. Warst du da dabei?
Weißt du nicht? Also mir haben sie da nicht das Rad geklaut, aber ich glaube ja, in dem Jahr haben sie ziemlich
viele Räder geklaut. Ne? Ja. Also den Oliver und den Markus, die hatten keine Räder. Ja. Und da hat die ganze deutsche Szene da zusammengeholfen und haben denen über Nacht, also mit denen zusammen, zwei Räder auf die Beine gestellt. Das fand ich so geil. Der eine hat ein Schaltwerk, ich ein Reif, keine Ahnung, mega. Und dann konnten die tatsächlich noch Training, Quali und Rennen fahren. Mega.
Ach krass.
Wäre geil.
Nee, da war ich dann glaube ich nicht da, da erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich nur da, wo wir an der Grenze standen nach Slowenien, von Österreich rüber nach Slowenien. Das war ja noch weit vor EU-Beitritt der Slowenen. Das war richtig, du bist in den Ostblock gefahren, kann man nicht anders sagen. Das war richtig harte Grenzabfertigung. Und aus irgendeinem Grund fanden die uns extrem doof. Wir haben da, weiß nicht, 4 Stunden haben wir da gestanden für nichts. Wir wurden ja auch gar nicht mehr beachtet. Wir standen da einfach. Und die haben uns in der Sonne eingehen lassen, wie die Primeln. Du bist zwischendurch richtig ausgerastet. Ich dachte, gut, den Hermann, den stecken sie gleich im Bau. Ich fahre mit dem Holger alleine weiter. Bestenfalls. Ja, und dann haben wir uns irgendwann für viel Geld so einen Passierschein gekauft und durften, glaube ich, weiter. So war das.
Das ist immer passiert. Aber ich muss auch sagen, es ist ja auch, natürlich ist es ein Ost-West-Konflikt damals gewesen, weil wir Wessis total overgrip mit 10.000 Rädern und so weiter, kommen jetzt in den Osten. Denke ich, das ist einmal ein Stresspunkt gewesen. Und dann zweimal der Typhus tendenziell, nicht generell, der am Grenzen steht halt, oder Militär oder was, das sind halt so, das halt, kann ich mich aufgeilen und so. Und ich muss sagen, einmal war es so, wo ich total ausgerastet bin, und dann sind wir weitergekommen, und dann war nochmal ein Zöllner, auch von den Jugoslawien, ne? Damals.
Ja, es war, glaube ich, schon Slowenien.
Oder war das so? War schon EU.
Und der hat EU war es nicht, aber der Jugoslawienkrieg war trotzdem rum. Es war Slowenien, Kroatien, also das war schon alles gesplittet.
Und der eine Kollege Zöllner hat sich entschuldigt für die anderen Kollegen, entschuldigt, dass die so auf.
Ja,
hat er mir entschuldige für das. Und dann war ich mal beim Mopedfahren in Kroatien und da hat sich mal ein Zöllner bei mir bedankt, weil der hat beim Krieg, ist er nach Deutschland geflüchtet. Und Deutschland hat ihn aufgenommen und der konnte dann Lehre machen. Und der hat sich bei mir bedankt, zum Beispiel, fand ich auch geil, um das so ein bisschen ausgleichend zu sein, weil es ist immer gibt es Doofes und immer gibt es auch Gutes.
Ja, absolut. Absolut. Also, ich fand den Podcast gut.
Oder?
Also, ja, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hoffe, unsere Hörer tun das auch nicht. Aber grundsätzlich kommen die Geschichten von früher gut an. Manche sagen immer, boah, jetzt erzählen die Opas wieder vom Krieg. Aber die meisten sagen, ey, geil, wie das Storys von früher. Das wird doch schon immer gut. Hast du noch eine?
Ja, mit meinem ersten Rad, den GT de Quester, wir sind ja damals Cross-Country-Rennen gefahren. Da waren wir irgendwo in Oberfranken und sind an einer BMX-Bahn vorbeigefahren. Und BMX-Fahren kannte ich immer nur vom Magazin und fand ich immer geil, aber hatte keinen Zugang, weil kein Verein, kein Umfeld. Und BMX-Bahn, endlich BMX-Bahn. Und wir haben angehalten und sind da drauf und hatten natürlich keine Ahnung, waren jung, mental stark und Hauptsache es tut weh, dann war es richtig. Und dann bin ich immer irgendwo gelandet, nur nicht in der Landung. Und dann hat sich über die Landen, war die Energie zu groß und der Lenker, damals noch Stahl, hat sich nach unten gebogen, wie so ein Stummellenker beim Motorrad. Und ich so, Lenker unten. Und dann habe ich ihn nach oben gedreht und bin wieder 10-mal gesprungen und habe wieder grad gelandet.
Auch nicht schlecht. Aber wo du gerade BMX sagst, bist du nicht auch zwischendurch nochmal BMX-Weltmeister geworden oder so ein Quatsch?
Vize-Weltmeister, auch eine geile Story.
Das haben wir völlig unterschlagen bisher. Du hast in ganz schön vielen Sportarten abgeliefert, Stefan.
Das war mega. Zu Rugby-Zeiten, da habe ich mit dem Tibor Simai und mit dem Sascha trainiert.
Rheinburg, ja.
Im Sportstudio Fürstenfeldbruck. Und dann habe ich mit denen auch BMX-Training gemacht, so Intervallfahren, eben belasten und mit Puls Hindernisse bewältigen. Das war unser Sprinttraining auf der BMX-Bahn. Da haben die gesagt, das schaut so geil aus auf dem Bahn. Ich soll mal Rennen fahren. Und da war mein erstes Rennen Europameisterschaft in Holland. Und ich war total schockiert, weil ich dachte, ich kann da so Sektionstraining machen wie beim Downhill. Weil das war ja alles schon gut dimensioniert und für mich jetzt nicht Standardprogramm. Und da war die Orga aber so, da gab's 10 Vorstands, immer ein Achter rein. Und dann bist du immer ein Gate, Achtung los, und du musstest durchfahren. Du hast es quasi die ganze Bahn, musstest auf einmal bewältigen. Und das war eine totale Überforderung für mich. Bin da aber dann trotzdem Dritter geworden. Und im gleichen Jahr bin ich noch nach Valais gefahren, zur BMX WM und bin in meiner Altersklasse 30 plus Vize-Weltmeister geworden. Mega geil.
Wahnsinn. Echt wahr. Ich erinnere mich an die Zeit, wo du so BMX-mäßig voll abgingst und ich dachte mir, was macht der Hermann denn noch alles? Ja. Mal sehen. Und sitzt du schon am Gravelrad auch?
Nee, ich fahre entweder im Park oder mit dem E-Bike. Und an der Isar nicht unmotorisiert. Ich will nicht leichtsinnig werden. Und ich finde es hier in der Ebene mit dem E-Bike den meisten Effekt. Weil in der Ebene, so meine Theorie ist ja, beim Bergabfahren das Kurvenerlebnis ist nicht so intensiv wie berghoch oder in der Ebene. Weil du musst ja bergab auch die Massen immer runterbremsen. Ja. Und ich finde das Kurvenerlebnis in der Ebene in Erinnerung vom Motorradfahren geiler. Und das kann ich an der Isar in der Ebene mit dem E-Bike besser simulieren. Und deswegen mag ich das so geil, weil ich finde es einfach mega, eine Kurve sauber und schnell zu fahren.
Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mit dem schnellen Auto auch schon mal gefahren ist. Das macht ja hoch auch viel mehr Spaß als runter.
Ja, genau.
Du musst in der Kurve immer bremsen und hast einfach noch eine Baustelle mehr.
Ja. Genau.
Ja, tipptopp. Also wenn man mit einem BMX-Vize-Weltmeister, Mountainbike-Weltmeister, Kajakfahrer, ausgebildeten Skilehrer und wildem Vogel Fahrtechnik sich gönnen möchte, mtb-academy.de. Ich schreibe das auch in die Shownotes rein, dann kann da jeder nochmal draufklicken.
Gerne. Bitte,
Ja, also war super, Stefan. Wir machen das nochmal.
Dann, ja, morgen.
Morgen, okay, selbe Zeit, nach deinem Mittagsschlaf wieder, 16:45.
Ja. Oh, jetzt bin ich schon eine halbe Stunde drüber, naja.
Ja, du musst jetzt auch gleich ins Bett. Ich habe ja mit deinem Betreuer gesprochen. Der hat gesagt, Dennis, mach nicht länger als 6:30. Und dann müssen wir jetzt mal gucken.
Ja, jetzt habe ich noch 6 Minuten. Okay, kriege ich hin.
Ja, also wenn ich in deinem Alter noch so fit bin, dann mache ich 3 Kreuze.
Ja.
Stefan, weitermachen und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich jetzt schon.
Düse, besten Punk für die Möglichkeiten. Have fun on the bike und rock'n'roll.